Also, liebe Leute, liebe Artischock-Leser und eben auch Hörer beim Podcast, aber hoffentlich auch nach wie vor Leser. Wir sind beim Filmfest München nach wie vor im Hintergrund fröhliche Jungfilmer, vor allem fröhliche Barkeeper im Zelt, Olympiazelt des Filmfests München. Und ich sitze hier mit dem lieben Redakteurskollegen Axel Timo Pohr. Ich bin Rüdiger Suchsland und wir reden jetzt ein bisschen allgemein über das Filmfest München, über Tops und Flops, also Filme, die wir da gesehen haben. Einen Film, den ich dummerweise verpasst habe, ganz bestimmt nachholen werde, weil der Regisseur für mich zu den interessantesten deutschen Regisseuren gehört. Nur durch zwei Filme, die ich gesehen habe. Der eine ist so lange her, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber der erste ist natürlich Bader. Der Film, der 2002 bei der allerersten Berlinale von Dieter Koslick, also das war gefühlt schon im letzten Jahrtausend, das war aber tatsächlich in diesem Jahrtausend, aber der da jedenfalls lief als einer von vier deutschen Filmen. Ganz super Film, wurde von allen gehasst, weil er eine Pop-Version der RAF bietet und das darf man ja nicht machen, weil wenn es ernste
nicht. Sachen... Ja, war ein bisschen früh. Ich will sagen, es kam ja dann später, da wurden diese Terroristen plötzlich als Popstars gefeiert, aber das war zu früh.
Ich glaube, wenn es um ernste Sachen geht, dann muss man immer sagen in Deutschland, wo gut und böse ist. Und der, den du jetzt meinst, der Bader-Meinhof-Komplex von Bernd Eichinger, ja. Das ist ja ein Film, der feiert die als Popstars, aber da spielt dann Moritz Bleibtreu den Bader, aber es ist trotzdem immer klar, dass er der Schurke ist. Lust des Sex war gut.
Ja. Ja?
So ist es dann halt. Bei Bader von Bobby Roth war der Sex wahrscheinlich schlecht, aber Laura Tonke ist möglicherweise Gudrun Enslin und Andreas Bader macht auch ganz andere Sachen, als er sie gemacht hat in Wirklichkeit, aber er fährt dafür die gleichen guten Sportwagen.
Aber was war der zweite Film von...
Ja, und da fällt mir jetzt wieder, falls er es hört, Christopher Roth, kann mir gleich eine böse Mail schreiben. Das ist der Film, der ist von 1995 oder 96 und der war, glaube ich, fürs Fernsehen, der ist mit K. Das ist nämlich, Bader ist nämlich sein zweiter Film. Und danach hat er, weil wirklich Bader jetzt von der deutschen Filmcommunity gehasst wurde, da hat er ganz lange keinen Film machen dürfen oder können.
Ist das wahr?
Und das ist absurd, wenn man überlegt, wie toll Bader war. Und davon abgesehen, dass dieser Regisseur was kann. Und selbst wenn man Bader nicht toll findet, muss man noch sehen, dass der was kann. Und das ist eine der vielen Sachen, die in Deutschland so scheiße laufen, so schlecht sind. Und das kann man mal beim Podcast sagen, bei Artischock schreiben, weiß ich nicht, ich würde es nicht schreiben, scheiße, das, aber sagen darf man das.
Sagen darf
aber
man
Entschuldigung,
alles.
Liebe Kinder, das sagt man nicht. Und eure Mütter hören jetzt weiter zu und die Papas vielleicht auch. Deswegen möchte ich es von dir wissen, hier geht es ja auch um Väter, Mütter, Töchter, Söhne vielleicht auch noch. Dieser neue Film von Christopher Roth.
Ja,
wie heißt der denn? Hey, du hast ihn noch gerade gesehen. Servus Papa, I
Servus,
see you in hell.
Genau, See in hell. Da weiß man natürlich zuerst gar nicht, worum es geht, denn das ist schon ein missfälliger Titel. Aber es geht um den ganz großen Otto Mühl, ja, also einen der ganz großen Aktionskünstler, die in den späten 50ern, in den 60ern sich aufgemacht haben, mit in diesem Umfeld von Beuys auch war aktiv und der irgendwann auch genug von seiner blutigen Aktionskunst hatte und irgendwann gesagt hat, man muss diese grandiosen Ideen der 68er, also einfach statt Liebe Sex und diese ganze Hierarchisierung der Gesellschaft, das muss man transparent machen und deswegen machen wir einfach eine Kommune auf. Und das war dann für mehrere Jahrzehnte das große Lebenswerk von Mühl, der immer noch nebenbei gemalt hat, Aktionskunst gemacht hat, aber das war ein Zentrum seines Lebens und auf so einer Insel irgendwo in Österreich, Halbinsel, hat er dann diese Kommune gegründet, die zu Anfang revolutionär war. Beuys kam auf Besuch, der Politiker um die Ecke kam zu Besuch und hat das Ganze geschützt und auch dann noch geschützt, als das Ganze aus dem Ruder lief, denn scheinbar wie alles, was das irgendwie mit Machtverhältnissen zu tun hat, korrumpiert auch da Macht, auch wenn es noch die besten 68er-Ideen sind. Und in diesem Endstadium setzt dieser Film ein und erzählt halt die Geschichte einer Jugendlichen, die zu dem Zeitpunkt 14 ist, und das basiert auf einer Autobiografie der Schauspielerin, deren Name mir jetzt nicht einfällt.
Also, ich habe ihn ja nicht gesehen.
Genau, und mir fällt es gerade nicht ein, und die halt diese Erlebnisse mit 14, als diese Kommune auseinanderbrach im Grunde genommen, also diese letzten Jahre noch miterlebt hat und eigentlich von diesen ganz perfiden Machtverhältnissen erzählt, also den schon, ja, den in diesem Zeitpunkt einfach als Mühl schon einfach ganz und gar, ja, dem Machtwahnsinn verfallen war und auch ein Umfeld seiner Leute einfach nur noch an einem, und zwar an der Machterhaltung interessiert war und nicht mehr an der eigentlichen ursprünglichen Idee. Und das erzählt der Film. Es ist manchmal erinnert das an wahnsinnig gute Jugendfilme, weil wir haben natürlich auch diese Gruppe von Jugendlichen und Kindern. Und auf der anderen Seite ist es ein sehr erwachsener Erwachsenenfilm, weil es einfach natürlich um diese Grundfrage, wie kann man Familie leben, ohne noch Familie zu sein? Weil das sind grundsätzliche Ideen, die jedem von uns, der eine Beziehung führt, natürlich anspricht. Also wie weit, denn jeder von uns kennt ja auch die Tragik der eigenen Beziehung, der Wiederholung des Alltags. Und gibt es eigentlich ein Modell, das das vermeidet? Und es ist eine Hoffnung. Und das hat natürlich auch diese Kommune versucht zu exerzieren. Und das wird alles gezeigt, diese fast händeringenden Versuche aus diesen alten Sozial- und Familienstrategien auszubrechen und tragischerweise dann doch also ganz alten Machtstrategien zu verfallen, die alles wieder zunichte machen. Und das zeigt dieser Film wirklich mit einer analytischen Klarheit, die großartig ist und gleichzeitig mit einer immer weiter sich öffnenden Charakterdifferenzierung, die fantastisch ist. Also die bis zu wirklich die kleinsten Nebenrollen, die Jugendlichen, die Kinder, das ist hautnah greifbar und völlig überzeugend, also wie eigentlich das System funktioniert und auch wie schwer es ist, natürlich aus so einem Umfeld rauszukommen. Denn auf der anderen Seite, der Film setzt als die ungarischen Grenzen sich gerade öffnen, also Ende der 80er Jahre, setzt er ein. Und es ist natürlich einerseits der Zeitkolorit, es erzählt diese Geschichte von damals. Und gleichzeitig spüren wir alle, dass das auch sehr gegenwärtig ist. Denn es ist ja dieses Blasendenken, diese Querdenkerblasen, von denen wir in den letzten Jahren viel gesehen haben, das ist natürlich das gleiche System. Und das ist so aufregend daran, dass der Film ganz genau, was über die Vergangenheit erzählt, erzählt er auch über unsere Gegenwart, die noch viel mehr defragmentiert ist, als es damals
die Gesellschaft war. Das Zurückziehen aus der Gesellschaft, um Gegengesellschaften
genau,
zu gründen.
Exakt, genau.
Das gibt es da, abgesehen von so den wahrscheinlich normalen bürgerlichen Lebensentwürfen, weil auch der Prenzlauer Berg ist eine Gegengesellschaft, oder das Gärtnerplatzviertel, oder das Hasenbergel, um mal hier Münchnerisch zu sprechen, sind kleine Gegengesellschaften, oder Neukölln, die Parallelwelten von Neukölln und vom Glockenbachviertel.
Ganz genau.
Da sind die Banden, die Jungsbanden vom Glockenbachviertel, sind ganz schlimm, habe ich schon gehört. Aber gleichzeitig, das Filmfest ist eine Parallelwelt, kann man auch sagen, hier hat er ein Olympia-Zelt und so geht es halt weiter. Und das hat natürlich, ist durch diese ganze Pandemie und Lockdown-Geschichte noch viel stärker geworden, dass man da noch mit gutem Gewissen sich zurückziehen durfte und Parallelwelten gebildet hat. Die bildet man ja so weit, dass man inzwischen nicht mehr ins Kino geht. Lust machen, ins Kino zu gehen, deswegen auch unbedingt ein Lob für Christopher Roth.
Ja, unbedingt kann ich jetzt gar nicht zu sagen.
Unbedingt sehenswert. Wir sollen ihn noch sehen. Ich werde ihn sehen, ich werde Christopher interviewen und man wird mehr lesen.
Ja, das ist toll. Ein Interview, weil es ist auch, ich meine, auch wirklich eins dieser, die Reihe Neues Deutsches Kino ist einfach eine der wenigen Aushängeschilde des Münchner Filmfests, die einfach eine Berechtigung haben, hier zu sein und damit auch das Filmfest.
Super Filme, wahrscheinlich die Hauptberechtigung, die noch existiert beim Filmfest, weil eine Sache existiert nicht mehr beim Filmfest und das finde ich wirklich, das hat mich schockiert, als ich gekommen bin und gemerkt habe, es gibt keine Indie-Party. Und das ist auch durch nichts zu rechtfertigen, weil das hat ja noch nicht mal das Filmfest bezahlt, sondern es haben die Verleiher bezahlt. Es hieß auch immer Verleiherparty, als es nicht mit Ulla Rapp und der Independent-Reihe noch verbunden war.
Ja.
Und die hätten es auch wieder bezahlt. Mir haben Verleiher auf dem Deutschen Filmpreis erzählt, wie schlecht sie es finden, dass die Indie-Party, die sie bezahlt hätten, nicht mehr stattfinden darf. Und darüber wird zu reden sein, lieber Christoph Gröner, wenn du das hörst, und lieber Bernhard Karl, darüber wird zu reden sein wie über manches andere. Das ist mal eine Sache.
Genau, und wir waren ja bei Tops und Flops.
Filme,
genau,
bei Tops und Flops.
Das war also einer meiner großen Tops. Und jetzt, was war für dich eins der...
Für mich ein großes Top sind beide Filme von Kirill Serebrennikov. Die habe ich beide schon in Cannes gesehen. Ich habe heute Serebrennikov auch interviewt. Auch ein sehr toller, angenehmer Typ. Wir haben es geschafft, ein Interview zu führen, wo wir zwar kurz über den Krieg gesprochen haben, aber wo wir nicht über Oligarchen gesprochen haben und wie die Filme finanziert sind. Und auch nicht darüber gesprochen haben,
werden seine Filme von Oligarchen finanziert?
Ja, selbstverständlich. Also weil er keine Filmförderung in Russland kriegt. Ja. Und bisher alles in Russland gedreht hat. Auch sein Film, der erst gemacht wird, also fertig gemacht wird, der wurde durch den Krieg abgebrochen. Den hat er mit internationalen Stars in Russland gedreht. Das ist Limonov, der hat auch eine deutsche Co-Produktion.
Der Roman von Karriere.
Wirklich? Ja,
aufregend.
Über diesen
toller
russischen
Roman.
Dichter,
weiß, ja,
der Punk
großartig.
Ist und eine Art Faschist wurde in den USA.
Weiß, ja, fantastisch.
Und dann wieder nach Russland zurückgegangen
ist. Das ist auch ein tolles Buch, jedem zu empfehlen. Und das ist verfilmt, ich freue mich sehr drauf.
Und Serebrennikov macht, grob gesagt, Achterbahnfilme. Also wir alle haben, glaube ich, Leto geliebt.
Ganz toll.
Vor einigen Jahren.
Ja.
Kann man nachlesen bei Artischock. Ich bin gespannt, wie die Kritiken ausfallen zu Petrovs Flut. Das ist eine Romanverfilmung, ein Roman, der erst ein Jahr alt ist. Bestseller von einem Anfang 40-jährigen Autor. Der wird in deutsche Sprache übersetzt. Ungefähr um Weihnachten rum kommt der Film raus. Und dann auch kommt der Roman raus. Und Petrovs Flu ist erzählt im Grunde von den 90er Jahren und zeigt, dass es da in Russland auch nicht besser war als heute. Noch chaotischer vielleicht und dass man dafür keinen Krieg braucht. Ja, also aus Sicht der Russen war es vielleicht nicht besser. Ja, und es ist natürlich so, dass...
Es ist auch wieder der westliche Blick, der im Grunde genommen...
Genau, und dass es jetzt auch nicht gar nicht darum geht, wie weit Russland heute eine Diktatur ist oder nicht und was Russland alles für Sachen macht, sondern es geht um das Leben. Es geht nicht um die Regierung, es geht um das Leben der Russen.
Den Alltag, ja.
Und den Alltag und um die, den Umgang mit der Vergangenheit, also sowohl den großen nationalen Epen und dem Ruhm, aber auch mit der Vergangenheit der Sowjetunion, die ja eine weder eindeutig gute noch schlechte ist, aus einer Sicht von Russen in den 90er Jahren. Und darum geht es, finde ich, in diesem Roman, aber vielleicht hast du auch einen ganz anderen Film gesehen. Also mir hat der total gut gefallen, weil er so virtuos inszeniert ist, weil er schnell ist, weil er im Grunde fünf Filme in einem ist und die Rechtfertigung davon ist nur, dass der Mann Fieber hat und quasi lauter Fieberfantasien hat. Und er hat eine Ehe, er hat Erinnerungen an irgendwelche Komsomol-Girls 20 Jahre vorher und er hat eine Geliebte, die auch von einer Schauspielerin gespielt wird, die ich aus dem Veit-Helmer-Film von vor 20 Jahren als junges Mädchen kenne. Wirklich? Das war auch interessant, ja wieder, ich weiß nur leider jetzt nicht, wie sie genau heißt, deswegen versuche ich jetzt gar nicht einen russischen Namen, den ich nicht genau kenne, auszusprechen. Oder soll ich doch? Nein. Jedenfalls, fuck, ich überlege jetzt die ganze Zeit. Egal, es ist ein super Film, Petrovs Flu. Und der, fandest du den auch so super?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. So. Also, wie du meinen Film nicht gesehen hast, habe ich deinen nicht gesehen. Und deswegen
und hast, du, dann hast du Tchaikovskys Wald schon gesehen?
Weil alle haben so darüber gesagt, ganz schlimm, ganz schrecklich, ganz bieder, ganz alles verschenkt, also, was man verschenken
wer
kann.
Wer so etwas sagt, der hat es nicht verstanden oder der muss vielleicht dann nochmal ein bisschen nachdenken über den Film. Weil ich auch zugebe, dass in Cannes ganz unmittelbar war ich in dem Sinn enttäuscht, dass der ganz anders ist als die beiden Filme davor.
Stimmt, ich kann mich an den Text erinnern. Zu Anfang, da war es noch ein bisschen
distanziert. Und dass man kapiert, warum der politisch total relevant ist. Das ist Faust aufs Auge, das ist offensichtlich klar. Aber was macht Serebrennikov als Regisseur im Stil? Was macht er ästhetisch? Das wird in diesem Film überhaupt nicht, also das wird klar, aber dafür muss man nachdenken. Und da kommt man nicht sofort drauf. Da muss man erstmal einen Moment überlegen. Und ich glaube, ich bin dann schon darauf gekommen, aber also das ist ein Film, der ist in dem Sinn, braucht einen zweiten Schritt. Andererseits geht es um was viel Zugänglicheres, der ist ruhiger erzählt, es sieht aus wie ein Roman des 19. Jahrhunderts. Bürgerliche Verhältnisse, die haben alle tolle Familien. Also wer noch Tolstoi liest und Dostojewski, was vielleicht junge Menschen...
Ich lese gerade Krieg und Frieden zum ersten Mal in meinem Leben.
Ja, das ist auch höchste Zeit. Und was manche junge Menschen, habe ich mir sagen lassen, nicht mehr tun leider heute.
Aber dafür gibt es ja Serien und Verfilmungen.
Deswegen verstehen sie dann vielleicht auch so einen Film nicht so gut, weil der Film natürlich auch da mit so eine Ebene hat, wo er dann spielt. Und dann auf der anderen Seite ist es ein Film, der handelt halt von einer Frau, die erniedrigt wird, aber nicht unbedingt von einem bösen Mann, der ist nämlich ganz nett zu ihr, sondern der interessiert sich halt nicht für sie, aber das hat er ihr auch vor der Ehe schon gesagt.
Weil er schwul ist?
Weil er schwul ist.
Weil er schwul ist, das alte Spiel,
Der aber dann von dem Umwelt, von ihrer eigenen Familie auch unterdrückt wird. Und das ist auch interessant, es sind nicht immer böse Männer schuld, wenn Frauen unterdrückt werden, vielleicht auch mal die Familie. Übrigens werden auch Männer unterdrückt, erst recht, wenn sie schwul sind, wie Tchaikovsky. Zum Beispiel geht es um sowas. Und in einem Film zu machen über einen Nationalhelden, der als Denkmal demontiert wird und dann von der Außensicht gezeigt wird. Und diesen Film zu machen, wir haben vorhin über Kolonialismus gesprochen in einem anderen Zusammenhang, das ist gewissermaßen ein Film über den inneren Kolonialismus. Und das ist ein Film darüber, es gibt ein Buch von Fanon, das heißt Schwarze Maske, Weißes Herz, glaube ich, oder Weiße Maske, Schwarzes Herz. Oh Mann, das wäre jetzt interessant, wenn ich es jetzt richtig wüsste.
Egal.
Immer diese Versprecher. Jedenfalls, dieser Film erzählt auch von weißen Masken und von sehr schwarzen Verhältnissen. Das ist ja auch visuell, es sind dunkle Räume, er arbeitet mit diesem Schwarz-Weiß, obwohl es ein Farbfilm ist, extrem clever. Und die haben alle sehr weiße Haut, die durch diese schwarzen Klamotten noch betont wird und durch die braunen Wände und alles. Und das finde ich auch auf dieser reinen visuellen Ebene hochinteressant. Das ist halt etwas, was vielleicht auf dem Theater noch besser funktioniert als im Kino, wo man dann immer wartet, wann kommt jetzt Joker und macht irgendwas oder Batman. Und der kommt halt nicht in diesen
Film. Er kommt nicht. Ja. Ja, das ist interessant. Also das macht den Film dann schon anscheinend sehenswert. Also, und man muss einfach Die man muss ihn halt sehen. Und gerade im Kontext Russland muss man einfach mehr nachdenken als normalerweise.
Also genau. Bei iranischen Filmen denkt man ja auch mehr nach, wenn dann Kinder spielen und stumm sind und dann nur Zeichen sich geben, dann interpretieren wir alle, dann geht so das Dechiffriersyndikat
los. Ja, weil wir alle wissen, diese Filme sind dechiffriert worden und wir müssen sie, und die sind dechiffriert worden, um sie von uns dechiffrieren zu lassen.
Genau. Und wir müssen russische Filme auch dechiffrieren. Wir müssen klüger mit russischen Filmen umgehen. Ja. Und immer wenn wir denken, wir verstehen nichts, also ist der Film schlecht, dann könnte der Fehler bei uns liegen.
Oder ist zu simpel, der muss ja nicht mal schwierig sein, sondern er scheint zu simpel und auch das sollte uns dann letztendlich die... Ja.
Vielleicht ist auch ein Film gut, den wir nicht verstehen. Das wäre meine These.
Ja, gefällt mir die These. Wir lassen das dabei.
Sollen wir es lassen und keine Flops? Das steht
keine
ja dann Flops, bei Artischock.
Nee. Ja, das macht
dann schon letzte
die
Woche.
Flops kommen, die Flops kommen schriftlich, genau, die Tops mündlich. So machen wir es.
Also, bis bald.
Tschüss. Bald. Tschüss.